Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Guten Abend. René Polisch hat ein neues Stück geschrieben und auch inszeniert. Geht es dir gut? Fabian Hinrich hat darin einen Auftritt an der Berliner Volksbühne. In Darmstadt haben osteuropäische Historiker über das Ende der Imperien diskutiert. Wir fragen den ukrainischen Geschichtswissenschaftler Andriy Portnov, ob wir nicht gerade den Anbruch eines neuen imperialen Zeitalters erleben. Volles Tageslicht und Musik brauchen an Theresa Kersmarkers und ihre Kompanie Rossas für eine Performance in der gläsernen Halle der Neuen Nationalgalerie Berlin. Bei uns gibt es den Premierenbericht. Steckt die Berliner Volksbühne in einer Krise? Manche Theatergänger und Kritiker meinen das. Der Spielplan ist recht dünn und vermisst wird eine große Idee, die dem Haus wieder ein Alleinstellungsmerkmal sichern könnte. Dass der Dramatiker und Regisseur René Polisch als Intendant der Volksbühne im Theater-Podcast von Deutschlandfunk Kultur diese Aussage machte, hatte vermutlich schnell bedauert, denn sie ist eine Steilvorlage für Kritiker.
Ich weiß gar nicht, was Intendanz heißt, was eigentlich meine Aufgabe wäre oder so. Ich bin ja auch zum Beispiel regieführender Intendant und ich schreibe auch natürlich.
Zum Beispiel für den Schauspieler Fabian Hinrichs, den René Polisch heute Abend zurück an die Volksbühne geholt hat. Die beiden kennen sich gut, seitdem Hinrichs in dem legendären Volksbühnenstück Kill Your Darlings zusammen mit 15 Turnern auftrat. Und 2019 hat Polisch den Schauspieler mit 28 TänzerInnen auf die Bühne des Berliner Friedrichstadtpalastes geschickt. Glauben an die Möglichkeit der völligen Erneuerung der Welt war ein Riesenerfolg. Nun gibt's ein neues Stück. Es heißt Geht es dir gut? Yannis Elbira kommt aus der Premiere an der Volksbühne. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Angekündigt war ein Spiel, das die schwere Last unserer Gegenwart thematisiert, also die Klimaveränderung, der Krieg und die Pandemie, die nicht vorbei ist. Gestern wurden über 300.000 neue Infektionen registriert. So viel Welthaltigkeit erwartet man von René Polisch ja eher nicht.
Nee, absolut nicht. Es ist tatsächlich vergleichsweise welthaltig. Also es geht, wie Sie schon sagen, um den ganz großen Irrsinn unserer Gegenwart, der uns ja mittlerweile schon zu so einer Art zweiten Normalität eigentlich geworden ist. Also eben die Klimakatastrophe, die Pandemie, die uns hat vergessen lassen, wie es im Text einmal so schön heißt, dass wir hinter all den Masken eigentlich sehr schöne asymmetrische Gesichter haben. Und es geht tatsächlich auch um den Krieg, der 1000 Kilometer entfernt von Berlin gerade stattfindet. Das wird alles so anreferenziert, angespielt, aber eigentlich geht es natürlich um Polischs ureigenstes Thema, nämlich dass dieses Gefühl von Ohnmacht und von Müdigkeit, das wir jetzt gerade erleben, dass das natürlich schon viel länger da ist. Also es geht natürlich wieder um dieses große Polisch-Thema, nämlich das Leiden des postmodernen Individuums eigentlich an der Unmöglichkeit, Beziehungen aufzubauen, authentisch zu sprechen, überhaupt sowas wie authentische Bezüge herzustellen. Und das ist natürlich auch dieses Mal wieder Thema bei Polisch. Es heißt einmal, das, was wir jetzt erleben, ist eigentlich nur die Schaumkrone auf dem, was schon lange da war, so ein typischer Polish-Satz eigentlich. Und genau diese Diagnose, die eigentlich immer dieselbe ist bei Polish, die wird eben manchmal so als Diskurstanz dargestellt und manchmal auch, und das ist diesmal so, als Klagegesang, als Requiem eigentlich. Und das hat eine Menge zu tun natürlich mit dem Schauspieler, mit Fabian Hinrichs.
Und wie funktioniert das Duo Hinrichs-Polish heute Abend?
Ja, Polish-Hinrichs, das ist ja immer so eine besondere Sache. Also wenn Polisch mit Hinrichs arbeitet, dann hat das alles einen anderen Ton. Dann wird das schnell melancholischer, es wird verletzlicher, es wird auch manchmal so ein bisschen kitschig. Und es ist auch diesmal so ein bisschen kitschig. Es ist immer was Besonderes, diesem Fabian Hinrichs alleine dabei zuzuschauen, wie er diese ja auch oft schwierigen Texte spricht und wie er immer, ja, wie so ein denkender Schmerzensmann eigentlich den eigenen Worten beim Verlöschen zuhört. Das ist, es ist immer sehr schön, das ist auch dieses Mal sehr schön. Es hat auch dadurch, dass immer wieder so ein Du angesprochen wird, so ein abwesendes Du, eine Liebesgeschichte, die da eigentlich so angedeutet wird. Das gab es auch vorher schon in den Zusammenarbeiten von Polisch und Hinrichs. Es ist wirklich Co-Autorschaft eigentlich, die auch dieses Mal wieder in vielem sehr schön und sehr poetisch funktioniert, aber die so ein bisschen an Originalität und manchmal auch an Kompaktheit und an diesen wirklich großen Polish-Sätzen, in denen einem ein ganz komplexer Sinnzusammenhang plötzlich völlig klar und einfach erscheint, die genau das manchmal so ein bisschen vermissen lassen.
Für Bewegung auf der Bühne haben Tänzer von der Flying Steps Academy gesorgt und Stimme gegeben haben ein bulgarischer Frauenchor und ein Chor, der Spirituals singt. Wie passte das denn zusammen?
Ja, vielleicht fangen wir mal mit den Chören an. Die haben ihren ganz großen Auftritt eigentlich vor allem am Beginn in so einem ja sehr schönen Wechselgesang, in den wir vielleicht einfach mal reinhören können.
Du bist so schön.
Ja, das ist komisch.
Ja, genau, da hört man es. Selbst ohne Maske bist du schön. Es ist am Anfang eben diese lange Passage in diesem Hin und Her zwischen Fabian Hinrichs und dem Chor. Es geht wahrscheinlich so 10 Minuten oder sowas. Aber das war es dann eigentlich auch fast schon wieder. Also die Chöre sind dann doch so ein bisschen verschwendet. Die sind Zuspieler, so ähnlich wie die Tänzer im Friedrichstadtpalastabend oder die Turner in Kill Your Darlings Zuspieler eigentlich für diesen großen Solisten Fabian Hinrichs waren. Die Breakdancer kommen ein bisschen besser weg. Die haben in der Mitte des Abends einen Riesenauftritt, eine große Glanznummer, die aber auch so ein bisschen vom Himmel fällt. Hinrich sagt das dann auch, wo kommt ihr denn jetzt eigentlich her? Man wundert sich da so ein bisschen darüber, aber vielleicht hat das auch zu tun mit dem Theaterverständnis, das Polish jetzt an der Volksbühne etabliert, nämlich das Haus offen zu begreifen und auch als einen Ort der Ausstellung von Talenten, die vielleicht gar nicht so im Theater verortet sind.
Janis Elbira, noch kurz was zur Bühne. Katrin Brack hat sie gestaltet. Sie mag es ja minimalistisch, hat aber auch ein Faible für Nebel und Konfetti. Was für einen Raum hat sie für die Aufführung heute geschaffen?
Ja, wieder extrem minimalistisch. Also über lange Strecken denkt man eigentlich erstmal, da hat gar niemand Bühnenbild gemacht, was oftmals ein sehr falscher Indikator ist oder ein sehr guter Indikator dafür, dass da jemand tatsächlich sehr viel am Bühnenbild gemacht hat. Also die Bühne der Volksbühne ist bis weit nach hinten aufgerissen. Es ist dieses große weiße Halbrund. Und da passiert erstmal gar nicht so viel. Und dann plötzlich zündet im wahrsten Sinne des Wortes eine Rakete, eine gigantische, auch sehr phallische Rakete, die einen sofort natürlich an die atomare Bedrohung denken lässt, kommt mit großem Nebel, typisch für Katrin Brack, vom Schnürboden herab. Und das hat dann auch sofort den schönsten Moment eigentlich des ganzen Abends, denn Fabian Hinrichs steigt auf einer großen Treppe hinauf zu dieser Rakete, klopft dort an die Tür, es geht auf. Und was er von diesen außerirdischen Besuchern hört, ist nichts anderes als die elektronische Verzerrung dessen, was er gerade vorher selber schon gesagt hat. Also schöner kann man die existenzielle Einsamkeit eigentlich gar nicht darstellen.
Die Frage muss ich tatsächlich stellen. Janis Elbira, war der heutige Abend so etwas wie ein Befreiungsschlag für die Volksbühne?
Also er schließt sicherlich nicht auf zu Leistungen wie dem Friedrichstadtpalastabend von Polish und Hinrichs oder zu so einem Klassiker eben wie Kill Your Darlings. Also dafür ist es alles so ein bisschen zu wenig originell, so ein bisschen auch zu wenig gekonnt in der Zusammensetzung von Solist und Ensemble sozusagen. Aber er schreibt sich in dieser ganzen Inadäquatheit, die dieses Individuum da zur Welt hat, da schreibt er sich auch mal wieder so eine Fallhöhe ein und so ein Bewusstsein darüber, dass das eben alles gar nicht reicht, was man da tut und dass man angesichts dieses ganzen Schreckens, wie es am Ende des Stücks heißt, gar nicht mehr so wirklich von sich oder auch nur von uns zwei beiden sprechen kann. Und das hat dann eben doch ja so eine Fallhöhe, die diesem Haus zuletzt doch gefehlt hat und die ich eigentlich doch wieder ziemlich sympathisch finde.
Janis Elbira, über das Stück Geht es dir gut? René Polish hat es für Fabian Hinrichs geschrieben und den Abend auch inszeniert. Die nächste Aufführung gibt es schon am Samstag. Besten Dank für die Kritik.
Ja, sehr gern.
Das Deutsche Polen-Institut hat heute in Darmstadt eine Ausstellung eröffnet, die den Blick auf die Jahre nach dem Ersten Weltkrieg richtet, als sich die Konturen eines neuen Europa abzeichneten. Der russische Angriffskrieg zwingt zur Frage, wo wir 100 Jahre später stehen und ob die Einschätzung, die Auflösung der Sowjetunion habe das Zeitalter der Imperien beendet, nicht völlig falsch ist. Der Politikwissenschaftler Herfried Münkler hat die imperiale Logik der Weltherrschaft umfassend untersucht. In unserem Programm äußerte er sich zur Rolle der Europäer, die drei Großmächten gegenüberstehen.
Sie sollten nicht so viel über die Welt nachdenken. Das ist, ich würde mal sagen, für Sie intellektuell und strategisch eine Nummer zu groß. Sie müssen sich auf Ihre unmittelbare Umgebung konzentrieren. Unter der Voraussetzung freilich, dass die Welt eine aufgeteilte ist. Im Augenblick zwischen drei großen Akteuren, China, Russland und den USA, und die Europäer darin so gut wie keine Rolle spielen.
Der ukrainische Historiker Andriy Portnov lehrt an der Europa-Universität Viadrina. Er hat am Abend mit Kollegen aus Litauen, Polen und Deutschland in Darmstadt über das Ende der Imperien diskutiert. Und danach haben wir miteinander gesprochen. Die anderen Konferenzteilnehmer schwirrten noch in der Nähe herum. Guten Abend, Herr Portnov.
Guten Abend. Guten Abend.
Es heißt, dass Imperien eine Mission brauchen und eine mythische Quelle, aus der sie ihre Ansprüche schöpfen. Sie bewegen sich ideell in ihrer eigenen Welt. Das passt doch eigentlich sehr gut auf Wladimir Putin, der Lügen verbreitet, um ein benachbartes Volk zu unterwerfen, und der in Kauf nimmt, dass sein Krieg das Leben von Menschen weltweit verändert und verschlechtert. Ist Putin ein Imperialist?
Ich glaube, die Frage, was war der Sinn? Also all diese, nicht nur in der Ukraine, auch in Georgien, zum Beispiel militärische Operationen post-sowjetischen Russlands. Und ich glaube, in erster Linie ging es darum, die neue politische Legitimität der russländischen Regierung und von Präsident Putin persönlich als, naja, Sammler von Ländern zu bekräftigen. Und in dieser Rolle spielt er genauso, mindestens für ihn selbst, als Katharina die Große oder solche wichtige Figuren russischen Geschichte.
Für den polnischen Regierungschef Morawiecki ist Russland kein autoritärer Staat mehr, sondern ein totalitärer. Er hat das heute in Warschau bei einer Pressekonferenz erklärt. Haben Imperien immer einen totalitären Charakter, der bei der geschichtlichen Glorifizierung dann gern ausgeblendet oder umgedeutet wird?
Historisch gesehen nein. Es gibt zum Beispiel eine ganz interessante Erfahrung von österreichisch-ungarisches Reiches, Imperiums, ja, die relativ pluralistisch eigentlich waren. Ja, was aber im Fall Russland sehr interessant und traurig, würde ich sagen, ist natürlich die Unterstützung von Putins Politik, von der Mehrheit der Bevölkerung. Und das ist ein Problem, das ist auch eine soziologische Frage, würde ich sagen. Wie kann man das verstehen? Was bedeutet das? Und das ist eine ganz, ganz wichtige Frage für uns alle, Forscherinnen und Forscher.
Kann Russland denn überhaupt als Imperium bestehen? Es hat zwar militärisches Auslöschungspotenzial und hypermoderne Raketensysteme, aber es ist doch wirtschaftlich viel zu schwach.
Absolut, Sie haben recht. Was aber interessant ist, dass in russischer Sprache bis zum heute das Wort Imperium als Wort ganz oft eine positive Konnotation hat. In polnischer Sprache oder in der ukrainischen Sprache, Imperium ist immer schlecht, ja, gefährlich und immer von außen. Und in russischer Sprache und russischer Tradition nicht. Das heißt, diese so imperiale, zum Teil Bedarfe, zum Teil Gefahr ist immer da. Und das muss man klar sehen. Das ist eine Herausforderung, glaube ich, für jede russische Regierung. Auch für die zukünftige russische Regierung, wenn Sie wollen.
Wie ist denn die gewaltsame Machtausweitung in der heutigen wirtschaftlich vernetzten und so abhängigen Welt eigentlich noch durchsetzbar?
Ich glaube, das ist zum großen Teil ein Grund, warum so viele Leute gar keine massive militärische Invasion Russlands erwartet haben. Weil das klingt oder sieht so unglaublich, so unverständlich. Aber doch sehen Sie, es gibt Politiker, die physische Gewalt als Hauptinstrument ihrer Politik benutzen. Und Putin ist genau der Fall da. Und das ist auch, das sage ich ganz ehrlich, das ist auch ein großes Gefahr, sogar eine Katastrophe für Russland selbst. Russland als Gesellschaft und Russländische Föderation als Staat.
Zu was für einem Schluss, Herr Portnow, sind die Versammelten heute Abend bei der Diskussion über das Ende der Imperien, das war ja das Thema, was Sie sich selbst gesteckt haben, gekommen?
Also Diskussion heute war sehr interessant und sehr lebendig, sehr spannend. Ich habe meistens über verschiedene Erfahrungen, also ukrainische, polnische und litauische Erfahrungen mit dem Ersten Weltkrieg und dann mit der aktuellen Situation in Europa, also diskutieren, uns auseinandergesetzt. Ich glaube, es gibt kein Hauptergebnis oder Hauptthese. Die Hauptthese, mindestens für mich, war, dass wir heute unbedingt und sehr notwendig eine neue Sprache, neue Begriffe, neue Methodologien brauchen, um die Ukraine und die gesamte Osteuropa besser zu verstehen, adäquater zu analysieren. Das ist eine große Herausforderung, eine große Aufgabe für uns alle, für Historiker, für Soziologen, für Politikwissenschaftlerinnen.
Ist auch über China und die USA als Großmächte gesprochen worden?
Also heute Abend nein, sage ich ganz ehrlich. Aber meiner Meinung nach, um eine verantwortliche Debatte über das Ende des Krieges, der jetzt in der Ukraine leider weitergeht, brauchen wir unbedingt diese beiden Länder immer im Kopf zu halten. Also USA, China plus eventuell Indien. Ja, ich stimme das zu.
Andriy Portnow ist Historiker und Publizist. Er kommt aus der Ukraine und lehrt zurzeit an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder. Herr Portnow, ich bedanke mich sehr für das Gespräch.
Vielen herzlichen Dank.
Die Fotografin Candida Höfer, 1944 in Eberswalde geboren und in Köln aufgewachsen, ist mit Bildern menschenleerer Museen, Theaterräumen und Bibliotheken berühmt geworden. Jetzt werden Aufnahmen von ihr mit historischen Fotografien aus der Sammlung der Berliner Kunstbibliothek zusammen ausgestellt. Bild und Raum heißt die Ausstellung, die ab Freitag im Museum für Fotografie am Bahnhof Zoo in Berlin geöffnet ist. Simone Reber war für Fazit dort.
Der Zuschauerraum ist taghell erleuchtet. Die rot-weißen Logen des Moskauer Bolschoi-Theaters scheinen sich unter der goldenen Decke ins Unendliche zu strecken. Für ihre Fotografie aus dem Jahr 2017 hat Candida Höfer die Perspektive der Tänzerinnen und Tänzer eingenommen. Ihr Gefühl, die ganze Welt sähe ihnen zu. Aber in dem Bild ist kein Mensch zu sehen.
Die Räume, die sie ablichtet, haben ja viel mit Leidenschaft zu tun. Sei es ein professionelles Umfeld, sei es ein privates Umfeld, eben der Theaterbesuch, die Bibliothek, wo ich mir Wissen aneigne.
Sagt Ralf Görz, einer der beiden Kuratoren.
Und dann kriege ich so eine Idee davon eigentlich, wer diese Menschen sind, die sich an diesen Orten aufhalten. Und Candida Höfer schafft es eben dadurch, dass sie sie weglässt, nochmal schärfer zu umreißen.
In Kriegszeiten weckt das Bild vom leeren Bolschoi-Theater düstere Assoziationen. Daran war zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht zu denken. Vielmehr geht es bei dem Blick in den Zuschauerraum darum, eine Vorstellung von der erwartungsvollen Spannung des Publikums entstehen zu lassen. Für die Ausstellung Bild und Raum, Candida Höfer im Dialog mit der Sammlung, haben die beiden Kuratoren Ralf Görz und Ludger Derenthal in der Sammlung der Berliner Kunstbibliothek nach Bildern gesucht, die mit Höfers Aufnahmen korrespondieren. Sie fanden zum Beispiel ein Foto vom Zuschauerraum der Berliner Staatsoper aus dem Jahr 1930. Der unbekannte Fotograf der königlich-preußischen Messbildanstalt nahm die gleiche Perspektive ein wie Candida Höfer. Er blickte von der Bühne ins Parkett. Aber in der historischen Aufnahme lastet die Decke schwer über dem Theatergestühl. Candida Höfers Kamera dagegen strebt zum Himmel.
Meistens gehe ich eher unvorbereitet in den Raum rein. Und wenn ich dann in den Raum reingehe und er ist leer und das Licht ist gut und dann wird gleich die Kamera aufgebaut. Und meistens fange ich an mit einer Zentralperspektive.
Auf diese Weise entstehen keine Architekturfotos, sondern Aufnahmen des Geistes in diesen Kulturorten. Wie ihr das gelingt, kann die Fotografin selbst nicht sagen.
Das macht meine Kamera. Ja, wie macht die das? Ich denke, dass diese Räumlichkeit eine Aura hat. Und die ist unbeschreiblich. Ich kann es nur sagen, es war so.
Mit der Ausstellung im Berliner Museum für Fotografie ist en passant eine kleine Retrospektive mit Juwelen aus dem Werk von Candida Höfer entstanden. Schon 1968 experimentierte sie auf einer Reise nach Liverpool mit der Farbfotografie. Eine kunsthistorische Entdeckung, sagt Ralf Görz.
Weil zu der Zeit halt nicht in Farbe fotografiert wurde. Es gab wenige Farbmaterial und Candida Höfer hat aber zum Testen Farbfilme mitgenommen, damals in Liverpool. Und sie hat eine Häuserecke gefunden, eine Straßenecke, auf der ein riesiges Plakat ist, das Werbung macht für die Überfahrt eben nach Irland.
Verglichen mit den späteren Arbeiten wirken die drei Farbfotos aus Liverpool ungewöhnlich beschwingt. Candida Höfer lernte zunächst an den Kölner Werkschulen bei dem Fotografen Arno Jansen, ehe sie an der Düsseldorfer Kunstakademie bei Bernd und Hilla Becher studierte. Dort bewarb sie sich mit Fotos von der Kölner Weidengasse. Sie fotografierte die türkischen Geschäfte und ihre Inhaber, damals noch in der Tradition der klassischen Street Photography.
Da bin ich auch einkaufen gegangen, also wunderbares Gemüse, was wir vorher gar nicht kannten. Fisch und andere Köstlichkeiten. Und es gab eben auch einige Restaurants. Und da gab es eins, das Picknick. Da sind wir auch ziemlich oft hingegangen. Das war sehr günstig und sehr lecker. Und die Atmosphäre war auch sehr angenehm.
Daneben haben die beiden Kuratoren Nahaufnahmen von Helga Paris aus Ostberliner Kneipen gehängt. Die physische Präsenz der Biertrinker lässt Candida Höfers Fotos noch distanzierter erscheinen. Später verzichtet sie ganz auf die Menschen in den Räumen. Aufnahmen von leeren Bibliotheken, Theatern oder Museen werden zu ihrem Markenzeichen. Auch die Tiere in den zoologischen Gärten wirken ganz weit weg. Ein einsamer Tiger nimmt ein Bad im steinernen Becken. Elefanten sind in Betonboxen angekettet.
Ich habe auch immer versucht, die Tiere in dem Moment zu fotografieren, wo sie möglichst still waren. Also wo sie sich nicht bewegten, also wo sie nicht gegessen haben oder wo sie herumsprangen oder so. Und ich denke, das ist mir auch gelungen.
Bei den Fotografien aus den zoologischen Gärten sieht man in dieser kontrastreichen Ausstellung nicht mehr die Weite des geistigen Raums. Man sieht die Enge, die Mauern, die Zäune, die Gitter.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die deutsche Managerin Iris Knobloch wird neue Präsidentin und damit die erste Frau an der Spitze der Filmfestspiele von Cannes. Das hat der Verwaltungsrat des Festivals entschieden. Die ehemalige Chefin von Warner Brothers, Deutschland, Frankreich und Benelux tritt am 1. Juli für eine dreijährige Amtszeit die Nachfolge von Pierre Lescure an. Der 76-Jährige hatte 2020 angekündigt, sich nach der diesjährigen Ausgabe im Mai zurückziehen zu wollen. Sabine Wachs.
Als überzeugte Europäerin habe sie sich während ihrer gesamten beruflichen Laufbahn immer für das Kino eingesetzt, sowohl in Frankreich als auch auf internationaler Ebene. Knobloch kennt die Filmfestspiele von Cannes gut. In ihrer Funktion als Präsidentin unter anderem der deutschen Sparte der US-amerikanischen Film- und Fernsehgesellschaft Warner Bros. Entertainment war Iris Knobloch auch für den Vertrieb von Kinofilmen und Kinoproduktionen zuständig. Etwa für den mehrfach Oscar-prämierten Stummfilm »The Artist« vom französischen Regisseur Michel Assavanicius, der 2011 in Cannes Premiere feierte.
Christian Höppner, Generalsekretär des Deutschen Musikrates, ist einstimmig zum Präsidenten des Deutschen Kulturrates gewählt worden. Er folgt auf die Musik- und Kulturwissenschaftlerin Susanne Keuchel, die nicht mehr kandidierte. Höppner prägte die Arbeit des Spitzenverbands der Bundeskulturverbände bereits von 2003 bis 2013 als Vizepräsident und danach 6 Jahre als Präsident. In seiner Bewerbungsrede kündigte er an, sich in einer von gesellschaftlichen Umbrüchen geprägten Zeit dafür einsetzen zu wollen, Kraftfelder für das Kulturleben zu bündeln. Hauptamtlicher Geschäftsführer des Kulturrats ist weiterhin Olaf Zimmermann. Der Deutsche Presserat hat Beschwerden über einen Bildartikel zur Corona-Pandemie als unbegründet zurückgewiesen. Anfang Dezember hatte die Boulevardzeitung den Artikel »Die Lockdown-Macher« veröffentlicht. Darin ging es um 3 Wissenschaftler, die auch abgebildet waren. Der Presserat erklärte, die Bezeichnung von 3 Experten als Lockdown-Macher habe einen Tatsachenkern. Der Einfluss der genannten Wissenschaftler auf politische Entscheidungen über Corona-Maßnahmen lasse sich belegen. Die Bezeichnung sei eine zulässige Zuspitzung, die pointiert und streitbar sein möge, aber von der Meinungsfreiheit gedeckt sei. Aufnahmen von Waldbränden und aus der Krise in der Ukraine sind beim renommierten Wettbewerb World Press Photo als beste Pressebilder Europas ausgezeichnet worden. Das teilte die Jury in Amsterdam mit. Die Auswahl erfolgte erstmals nach neuen Regeln. Die Preise wurden für Regionen vergeben. Grund war eine geografische Ungleichheit in der Vergangenheit. Aus den regionalen Gewinnern in 6 Regionen in mehreren Kategorien werden im April die globalen Sieger bestimmt. Das beste Einzelbild aus Europa nahm Konstantinos Sakalidis auf. Es zeigt die Waldbrände auf der griechischen Insel Evia im Sommer 2021. Der Ukraine-Konflikt vor Ausbruch des Krieges ist Thema einer Serie in der Kategorie Langfristige Projekte. Damit gewann der französische Fotograf Guillaume Herbeau.
Das waren die Kulturnachrichten von und mit Oliver Thoma. Die Belgierin Anne-Theresa de Kersmarker ist eine der bedeutendsten Choreografinnen unserer Zeit. 1983 hat sie ihre Tanzkompanie Rosas in Brüssel gegründet. In ihrem tänzerischen, choreografischen Schaffen hat de Kersmarker sich mit verschiedenen musikalischen Epochen auseinandergesetzt. Musik ist ein wichtiges Element ihrer Arbeit und das ist der Sound ihrer neuen Performance, die sie mit ihrer Kompanie eigens für die gläserne Ausstellungshalle der neuen Nationalgalerie Berlin entwickelt hat. Vier Tage lang bespielen de Kersmarker und Rosas die Nationalgalerie. Und man kann sich wirklich vorstellen, wie diese Klänge durch diesen großen Raum rauschen und pfeifen. Live aufgeführt wird die Opera Per Flauto von Salvatore Sciarrino. Elisabeth Nehring hat die Premiere gesehen. Guten Abend.
Guten Abend.
Das ist ja keine ganz übliche Bühnensituation, in der am Nachmittag und Vormittag getanzt wurde. Gehen Raum und Tanz gut zusammen?
Auf jeden Fall. Die gläserne Halle der neuen Nationalgalerie, die hat sich heute Nachmittag, als ich es gesehen habe, als ein fast idealer Ort für den Tanz erwiesen. Und das, obwohl er natürlich fern jeder normalen, konventionellen Bühnensituation ist und obwohl man auch immer sehr viel mehr sieht als die Tänzerinnen und Tänzer. Die große Ausstellungshalle zu ebener Erde, die ist ja auch zugleich der Eingang, aus dem dann die Treppen nach unten zu den Ausstellungen führen. Das heißt, man hat die Drehtüren, die schicken Bauhaussessel da am Eingang und man hat natürlich dieses wahnsinnig tolle Panorama. Die Wände des Mies van der Rohe Baus, sie bestehen ja zu allen 4 Seiten nur aus Glas und geben den Blick frei auf die Umgebung. Die Gemäldegalerie, die Mathekirche, die Baustelle für das Museum des 20. Jahrhunderts mit den großen Kränen, der Potsdamer Platz, die Philharmonie, also so die Historie und die Gegenwart, das kommt alles rein und das hat man ungemein präsent vor Augen. Darüber hinaus ist heute auch so deutlich geworden, dass diese Halle auch die perfekten Proportionen hat und wurde dann eben heute Nachmittag auch noch von total warmem Sonnenlicht durchflutet. Also es war wirklich ein wunderschöner Moment, ganz wunderschöne 90 Minuten und darin eben Tänzerinnen und Tänzer alleine oder maximal zu zweit, umgeben von einem Publikum, das ganz locker gestanden oder gesessen hat auf dem Boden und im Übrigen auch sehr viel Luft und Raum gegeben hat.
Und wie viele Tänzer und Tänzerinnen bewegen sich da in der Halle?
Insgesamt sind es 3 und der Anfang ist ein toller Moment. Anne-Theresa de Kersmarker hat selbst getanzt. Für Fans ihrer Arbeiten ist das ja immer ein Highlight, wenn die Choreografin selbst auf die Bühne kommt, hier in Anführungsstrichen. Sie hat ja tatsächlich auch sowas Unnachahmliches in ihrer Bewegungsqualität. Sie ist ja eine eher kleine, zarte Person und gleichzeitig mit einer sehr spröden, fast distanzierten Ausstrahlung. Sie kann sich ganz subtil bewegen, feinste Nuancen ausspielen und gleichzeitig wirkt sie nie ephemer, sondern eher immer ganz gut geerdet. Also es ist so eine Mischung aus Durchlässigkeit und Zentrierung. Und sie kommt in diese Halle mit einem schwarzen Anzug und schwarzen Sneakern und durchquert sie einmal so richtig total kräftig, um hinten die Jacke abzulegen. Und dann beginnt sie so ganz mit feinen kleinen Gesten und minimalen Rundungen zu arbeiten. Nichts Dramatisches. Und in den folgenden 90 Minuten kommen dann eben noch die Tänzerin und der Tänzer mit jeweils unterschiedlichen Qualitäten. Und man sieht die Improvisation, man sieht das Verspielte da dran. Und ich fand, den ganz großen Auftritt hatte heute Sua Razifandriana, eine Tänzerin, die zur neuen, jungen Generation des Rosas Ensemble gehört und die es auch eben so schafft, gleichzeitig kompakt und durchlässig zu sein. Also ich fand, dieser Nachmittag hatte was ganz Konzentriertes, aber auch was Unaufgeregtes.
Und wie integriert an Theresa de Kersmarker die Live-Musik in die Performance?
Auch das ist im Grunde einfach gesetzt, würde ich sagen. Die Flötistin Chrissy Dimitriou, die steht an der rückwärtigen Fensterfront und spielt Auszüge aus den Werken für Flöte von Salvatore Cherino, dem zeitgenössischen italienischen Komponisten. Und seine Musik passt wirklich einerseits gut zum Thema des Abends, dem Atem, für Tänzerinnen und Tänzer natürlich besonders wichtig. Wie geht der Atem? Wie schnell, wie langsam, wie tief oder wie flach? Und diese Querflöte, die spielt und kratzt und ächzt in allen möglichen Höhen und Tiefen und spitzen Akzenten und langgezogenen Tönen. Das ist eine feine und gleichzeitig differenzierte Musik, der man den Atem eben auch immer so anhören kann, ja. Und das passt, finde ich, wirklich zu diesem eben gar nicht inhaltlich, sondern aus dem Moment heraus entstehenden Tanz. Der einzige Wermutstropfen war, dass die Feinheiten und Nuancen der Musik bei der Geräuschkulisse aus den vielen Menschen, die zwar leise waren, aber eben doch ja Menschen und Klimaanlage, dann doch einiges untergegangen ist.
Es hat Elisabeth Nering in den letzten Jahren ja immer wieder Projekte gegeben, in denen Tanz in Museen gezeigt wird. Man kann sagen, das hat fast Konjunktur. Wie bewerten Sie dieses Projekt?
Ja, Dark Red ist ja eine Serie, die an Theresa de Kersmarker für verschiedene Museumsräume gemacht hat. Alle sind dann unterschiedlich. Hier hat sie natürlich auf die Offenheit und Weite des Raums gesetzt. Das liegt ja nahe. Und ich finde, und das hat mir gut gefallen, auch im Gegensatz zu dem, wie wir das sonst manchmal erleben, dass sie bei aller Strenge, die sie dann eben ausstrahlt und bei aller Abstraktion, die dieser Tanz halt hat und das, dem Formalen, war das doch eine total entspannte Herangehensweise. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass das draußen, die Welt, also die Skater und die Besucher, die da irgendwie gucken und manchmal was nachmachen und neugierig sind und wieder weitergehen, da bekommt das Ganze überhaupt nicht so eine heilige, aufgeladene Kunstaura und hat eben trotzdem was total Konzentriertes. Und ich fand das wunderschön gelöst. Auch am Ende gehen sie natürlich nochmal raus. Sie verlassen den Museumsraum, sie umrunden das Museum tanzend, marschierend und kommen dann wieder rein und verbeugen sich vor uns. Und es hatte wirklich, also etwas sehr Verbindendes, auch zusammen mit dem Publikum.
Die Choreografin an Theresa de Kersmarker hat in der Neuen Nationalgalerie Berlin mit ihrer Kompanie einen ersten Auftritt gehabt. Auch in den kommenden 3 Tagen treten die Tänzerinnen aus Belgien auf. Besten Dank für die Kritik, Elisabeth Nering.
Gerne.
Wenn ich ein paar Takte dieses Liedes anspiele, dann stehen den meisten sofort Berge vor Augen und ein kleines Waisenmädchen aus den Schweizer Bergen, das zur bürgerlichen Verwandtschaft nach Frankfurt geschickt wird, wo es den geliebten Großvater, den Alpöhi, und die Freiheit der Almwiesen bitter vermisst. Die Ende des 19. Jahrhunderts geschriebenen Heidi-Bücher der Heimatdichterin Johanna Spyri waren ein Welterfolg, auch im Kino, ob als Stummfilm oder Zeichentrickfilm. Übersetzt wurde das Buch in 70 Sprachen, auch ins Hebräische. Das Jüdische Museum München widmet dem Heidi-Kult in Israel eine Ausstellung und erzählt damit auch die Geschichte einer großen Heimwehbeziehung nach Europa. Tobias Krone hat sich die Schau vorab angeschaut.
Wir lesen natürlich von rechts nach links. Das ist ein Hey, das sind 2 Juds, Dalet und wieder Jud. Das Juden können sich als I denken. Heidi.
Ein kleiner Crashkurs Hebräisch im Museum. Nurit Blattmann, die Kuratorin mit israelisch-schweizerischem Hintergrund, deutet auf eine Schallplattenhülle mit Alpenmotiv. Im Vordergrund ein Mädchengesicht mit blonden Zöpfen. Darüber hebräische Buchstaben. Heidi, die Geschichte eines Waisenmädchens, das in die Fremde geschickt wird.
Heidi ist aktueller denn je, würde ich behaupten. Wir brauchen ja nur mal schauen, was auf der Welt rund um uns passiert.
Peter Büttner, Kulturwissenschaftler und einer der Hüter über das Schweizer Heidi-Archiv namens Heidi-Seum.
Menschen sind auf der Flucht vor Krieg und Vertreibung. Und alle diese Themen, wo bin ich zu Hause, wo gehöre ich hin, wo darf ich sein, wo sind meine Wurzeln, all diese Themen handelt Johanna Spyri in ihrem Roman ab. Und deswegen funktioniert er auch in anderen Kulturen und auch in anderen Ländern.
Auch für die nach Palästina geflohenen Juden war Heidi ein wichtiges Buch. 1946 wurde Johanna Spieris Kinderbuchklassiker als eines der ersten internationalen Bücher überhaupt ins Hebräische übersetzt. Die Publikationsgeschichte von Heidi offenbart die ganz besondere Beziehung zwischen der neuen und der alten Heimat vieler Juden. Eine politisch komplexe Beziehung. Nach der Shoah fanden sich in Palästina Hunderttausende Geflüchtete mit jüdischem Sprachhintergrund wieder.
In dieser Zeit in Palästina, 30er, 40er Jahre, war die deutsche Sprache eigentlich sehr geläufig. Aber gleichzeitig war natürlich die politische Führung des Landes und vor allem die zionistische Motivation dahinter, Deutsch eigentlich immer stärker an den Rand zu drängen, damit das Hebräische erstarkt, weil es eine neue, junge Sprache. Und es war ganz wichtig, dass sozusagen die israelische oder damals noch palästinensisch-jüdische Gesellschaft mit dieser Sprache sozusagen zusammenwächst.
Lerne Hebräisch für dich und dein Kind. Gleich zu Beginn der Ausstellung ist ein Kampagnenplakat aus jenen Gründerjahren mit diesem Slogan zu sehen. Und so erschien auch Heidi als hebräisches Kinderbuch im Verlag des emigrierten Amerikaners Mordecai Newman. Bis auf Heidi verzichtete diese Version wohl aus kulturellen Vorbehalten auf deutsche Namen. Der Übersetzer Uriel Ofek hat deshalb auch auf die französische Übersetzung als Vorlage zurückgegriffen, die die Namen der Protagonisten verändert hatte. Der Ziegenpeter tritt folglich in der hebräischen Übersetzung als Pierre auf. Mit der Shoah gewinnt der schon vor dem Krieg beliebte Heidi-Stoff zusätzlich an Bedeutung.
Weil es eben sehr viel auch überlebende Kinder dann nach Palästina und Israel kamen, ohne ihre Eltern. Und da spricht natürlich die Geschichte von Heidi sie besonders an.
Dazu kommt das Heimweh vieler emigrierter Familien nach Europa, symbolisiert durch die Schweizer Alpen. Erst einige Ausgaben später veränderte sich der Untertitel Tochter der Alpen in Tochter der Berge. Heidi wurde damit zu einem Mädchen, das theoretisch auch in Israel leben konnte und das sich ganz im Sinne der Kibbutz-Bewegung interpretieren ließ. Nurit Blattmann deutet auf ein Poster aus den 50er Jahren.
Hier steht von der Stadt ins Dorf. Also hier wird ganz, ganz klar diese graue Stadt gezeigt und diese farbige, tolle Landschaft des Kibbutz. Und Heidi eigentlich hegt dieselben Gefühle gegenüber der Stadt. Im grauen Frankfurt geht es ihr sehr, sehr schlecht. Und sie wünscht sich nichts sehnlicher, als wieder zurück zur Natur zu kehren.
Die Ausstellung, sie hätte durchaus mehr solcher aufschlussreicher kulturhistorischer Hintergründe vertragen können. In Zusammenarbeit mit dem Heidi-Seum bietet sie eine etwas redundante Fülle an verschiedensten hebräischen Ausgaben auf. Das Fazit nach der Sichtung von etwa 50 Buchtiteln. Mal trägt Heidi dunkles, krauses Haar, wie von Spiri im Buch beschrieben, mal aber auch blonde Gretelzöpfe. Eine dezidierte Furcht vor dem germanisch-blonden Phänotyp lässt sich also auch in israelischen Kinderzimmern nicht ausmachen. Und auch vor der Alpenwelt gibt es wenig Berührungsängste. Hatte ein jüdischer Dichter wie Paul Celan in seinem Gespräch im Gebirg kurz nach der Shoah die Alpenkulisse noch als Metapher für die Entfremdung der Juden von der europäischen Kultur verwendet, so scheinen Israelis sie heute ganz vorbehaltlos im amerikanischen Disney-Stil zu konsumieren. Davon zeugen Fotografien eines poppig bunten Heidi-Kostüm-Musicals der Kibbutz Contemporary Dance Company von 2014. Diese Inszenierung schreckte auch nicht vor Melodien des Radetzky-Marsches oder der schönen blauen Donau zurück, auch wenn die mit der Schweiz in etwa so viel zu tun haben wie ein Kartoffelrösti mit einem Stück Sachertorte. Spannend wird der Blick in die virtuelle Gegenwart. Heidi in den sozialen Medien als beliebter Hashtag und nicht nur zu Fotos aus dem Schweizurlaub.
In der Wüste oder in einem Steppengebiet, wenn man dort posiert, kann man das auch Heidi nennen.
Heute wie damals steht Heidi weltweit für die kindliche Unschuld in der ursprünglichen Natur. Es ist bemerkenswert, wie sehr sich dieses Stück europäischer Kulturgeschichte selbst in Israel seine Unschuld bewahren konnte.
Heidi in Israel, eine Spurensuche. Die Ausstellung im Jüdischen Museum München läuft bis zum 16. Oktober. Vom 11. Mai an wird eine Kunstintervention die Ausstellung zusätzlich begleiten. Schweizer Schokolade, heißt es, soll dabei eine wichtige Rolle spielen. Und nun ist Ulrike Timm am Zug. Sie hat die Kulturseiten vom 25. März gelesen.
Der Frühling im Krieg hat etwas Frivoles. In den Parks erstrecken sich Teppiche aus Krokussen, in der Luft liegt Neuanfang. Lilf hat sich vom ersten Schock erholt und zeigt Widerstandswillen durch die Rückkehr zum Alltag. Die Cafés sind voll, ein paar der teuren Geschäfte haben die Schaufenster zugenagelt, aber der Prospekt der Freiheit, früher Lenin-Prospekt, läuft noch immer so breit und selbstsicher auf Sigmund Gogolewskis prachtvollen Opernbau zu wie der Trommelwirbel auf den Tusch. Sonja Zekri ist für die Süddeutsche Zeitung durch Lviv, das ehemalige Lemberg, spaziert. Ein surrealer Besuch, denn die Pracht des beginnenden Frühlings kann die Anspannung nach den ersten Bombardierungen auch im Westen der Ukraine natürlich nicht überspielen. Reichen die Vorkehrungen, fragen Sie mich, nach dem Krieg? Die Frankfurter Allgemeine konzentriert sich im Gespräch mit dem Architekturkritiker Peter Knoch nach 4 Wochen Bombardement auf das Stadtbild von Kiew und es mutet etwas seltsam an, so ein ganz sachliches Interview über Bauten, Architekturstile und Ingenieurskunst zu lesen, ganz ohne Menschen. Aber Kiew aus diesem Blickwinkel, da lernt man auch dazu. Die architektonische Identität der Stadt ist definitiv europäisch und weit weniger russisch, als es in anderen Teilen der Ukraine ist, sagt Knoch. Kiew hat einen ganz eigenen Charakter. Kiew hat nicht diese massive Monumentalität im Zentrum. Besonders bewunderte er im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen die Ingenieursbaukunst der Stadt. Dazu gehört zum Beispiel die tiefste U-Bahn-Station der Welt, Arsenalnah, 105,5 Meter geht es hinunter bis zum Gleis. 5 Minuten dauert die Fahrt mit der Rolltreppe hinunter. Und man fragt sich unwillkürlich, ist es da nun für Menschen besonders sicher bei einem Angriff? Oder kann so ein ganz besonders tiefer Schacht auch zu einer ganz besonders tiefen Falle werden, wenn man dort vor den Raketen zwar ganz gut geschützt ist, aber womöglich auch nicht wieder raus kann? Um die Kinder geht's. Das ruft Katharina Riehl uns aus der Süddeutschen Zeitung zu und erzählt von aus der Ukraine geflüchteten Kindern, die in ihren deutschen Unterkünften am Laptop sitzen und von Berlin, München oder Erfurt aus online beschult werden über ihre ukrainische Lernplattform. Der Ukraine gelingt mitten in einem schrecklichen Krieg genau das, was in Deutschland in 2 Jahren Pandemie und auch in Welle 5 noch nicht so wirklich klappen wollte: funktionierender digitaler Unterricht. Corona und Flüchtlinge aus der Ukraine, die beiden riesigen Herausforderungen des deutschen Schulsystems derzeit. Wobei die Süddeutsche für Pragmatismus plädiert, vor dem Hintergrund, dass etwa die ukrainische Generalkonsulin die geflohenen Kinder gar nicht ins deutsche Schulsystem integrieren möchte. Sie gehen ja bald wieder nach Hause. Und der völligen Ungewissheit, weil nun mal leider niemand weiß, wann das sein kann. Und was dann von ihrer Heimat noch übrig ist. Zitat: Weder wird man einem Jugendlichen kurz vor dem Abschluss verweigern können, in digitalem Unterricht seine schulische Ausbildung in der Ukraine zu beenden. Aber Tausende, auch jüngere ukrainische Kinder, vor digitalen Endgeräten zu parken und ganz auf das Weiterfunktionieren des dortigen Bildungssystems zu setzen, das wäre ein Davonstehlen aus der Verantwortung, steht in der Süddeutschen. Es ist merkwürdig, dieser Tage quer durch die Feuilletons zu lesen und aus solchen Artikeln wie eben dann plötzlich eine Überschrift zu entdecken wie »Jeder Mensch ist eine Sprungfeder« im Tagesspiegel. Der erzählt vom Abwarten, sich ducken und plötzlich wieder emporschnellen, kraftvoll und elegant. Es geht um eine eindrucksvolle Tanzperformance in der neuen Nationalgalerie in Berlin, wo die Sneaker auf dem Granitboden quietschen, dass es eine Freude ist.
Ulrike Timm hat für Fazit die Feuilletons vom Freitag gelesen. Ich bin Sigurd Brinkmann und wünsche eine gute Nacht.